Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken.
Herzlich willkommen zu einer neuen, sogar die erste Folge 2024. Ich freue mich, bin sehr motiviert. Wir haben auch direkt einen Gast. Er hat sich's nicht nehmen lassen. Jetlag kennt der Mann nicht, ist unfassbar. Ja, saß eben noch im Flieger und war sich nicht zu schade, jetzt direkt parat zu stehen für den Podcast Autoliebe, für euren Lieblingspodcast. Alex Bloch, ich freue mich, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch sehr und ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum Jetlag. Es ist unglaublich, eben noch in Las Vegas gewesen, mir die Neuheiten im Auto, Elektronik und Softwarebereich angeschaut und jetzt sitze ich hier mit dir, bin ziemlich fit, das können wir ruhig verraten, ich koche auch noch nebenher was, man kann es auch schon riechen.
Wenn man zum Alex fährt, dann ist es so, egal was man machen möchte, ob wir eine Runde Dart spielen, ob wir nur kurz einen Kaffee trinken und den nächsten Dreh besprechen oder jetzt in dem Fall eine Podcast-Aufnahme machen, irgendwie findet das nie ohne Essen statt. Also der Alex kocht sehr gerne. Und wenn man reinkommt, ist der Herd also schon an. Also im Prinzip läuft das immer planmäßig.
Es geht doch einfach nur um Genuss, ja, oder? Definitiv. Und deswegen sitzen wir doch sowieso hier. Weil ich glaube, wir wollen ja sowieso auch nochmal drüber reden, welchen Genuss uns das Autofahren immer noch bereitet. Ich finde, dass wir auch nebenbei mal erzählen können, weil es ja so oft den Abgesang aufs Auto gibt. Das Auto und das guckt sich ja keiner mehr an, interessiert keiner mehr. Aber wir können jetzt mal ganz stolz raushauen, dass das, was wir im Fernsehen letztes Jahr produziert haben, dass das Rekordquoten rausgehauen hat.
Ja, stimmt. Also eine Redaktion ist echt gute Stimmung. Das kommt uns natürlich sehr entgegen, weil wenn da jeder gut drauf ist, dann freuen wir uns. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein schönes Feedback, wenn die Leute Spaß daran haben, was wir machen, dass sie es annehmen, dass sie informativ finden und so weiter und unterhaltsam. Rekordquoten in einer Zeit, wo das Fernsehen ja von der einen oder anderen Stimme schon so ein bisschen totgesprochen wird, freut einen dann natürlich besonders. Ich meine, man kann jetzt lange überlegen, woran es liegt. Ja?
An uns natürlich.
So, ich wollte nicht direkt sagen, eigentlich ist es genau der Satz gewesen. Nein, aber dieses, dass du dann vorgegeben oder ja, gesagt bekommst, wann du letztendlich den Fernseher einschalten sollst, wenn du es direkt guckst, nicht nachher in der Mediathek, das ist ja so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber ich glaube, das ist eine Konstante, wo der Deutsche sich drauf freut. Das ist so, das war der Sonntagnachmittag, da ist alles geregelt. Du kannst das Frühstück morgens verpassen, ja? Du kannst einen Platten haben, du musst den Reifen noch wechseln, du kommst zu spät zur Schwiegermutter, eins ist klar, wenn du um 17 Uhr wieder auf der Couch sitzt, hast du wieder deine Ruhe im Boot, ne? Oder? Du hast das, was du die letzten Jahre gemacht hast. Und ich glaube, das wird geschätzt.
Und die Familie muss dabei sitzen, denn wir wissen das, da sitzen, glaube ich, 30% oder 40% weibliche nebendran. Also ob das jetzt die Kinder sind oder die Frau, die müssen da zugucken. Ja. Und ich glaube, dass sie es nicht nur müssen, die genießen das auch ab und zu, weil wir können ja sogar unterhaltsam sein.
Ja, für die, die erschrocken sind jetzt, ja, wir kriegen da mit. Ne? Welche Geschlechter da zugucken. Und nein, es ist einfach natürlich super dankbar, wenn du so ein Feedback nach einem Jahr hast. Und es bestätigt einfach, dass wir auf einem guten Weg sind, dass sich die Mühe da lohnt. Ne? Und ich meine, jetzt ist ja die Mühe auf jeder Bahn irgendwie ein Stück weit anders. Jeder bringt was anderes mit da rein, aber alleine, wenn ich immer deine Vorbereitung schon angucke, wie du aufgestellt bist, wenn es dann zu einem Test geht, was die genauen Werte angeht, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist praktischer als ein Buch. Ne? Ich brauche mir eigentlich keine Notizen machen.
Wobei ein Test relativ einfach ist. Da guckst du mal kurz über die Daten drüber, holst dir die wichtigsten Daten raus, über die du was erzählen willst, die du auch spannend findest. Heftiger wird es, wenn du dann was für YouTube machst. Ich möchte jetzt nicht gegen Vox Automobil sagen, aber wenn du dreiviertel Stunde auf YouTube was Substanzielles erzählen willst, dann ist da sehr, sehr viel Vorbereitung auch dabei.
Weil du mehr Zeit füllst.
Weil du einfach mehr Zeit füllst und weil du auch weißt, dass da auch nochmal Leute reingucken, die wirklich ganz, ganz tief im Thema drinstecken. Fernsehen ist so, das weißt du ja selbst, da überlegst du dir bei jedem zweiten Satz oder Wort, kann ich das jetzt so erzählen? Versteht der Zuschauer das?
Genau, wir sagen natürlich, was wir wollen oder halt eben schon da denken. Also das ist ja auch so ein Vorurteil, ne, dass wir im Prinzip Pressemappen-Vorleser sind, aber das machen eigentlich nur die anderen. Wir sind da relativ...
Ich könnte jetzt ein paar Pressemappen-Vorleser aufzählen, aber ich glaube, da mache ich mich ziemlich unbeliebt.
Ja, ich sag mal so, das sind 95% eigentlich. Also das ist relativ einfach, glaube ich. Aber darum geht es ja nicht, das wollen wir auch gar nicht. Deswegen, wir sind da schon sehr frei, aber natürlich hast du, wenn du nur drei Sätze hast, um ein System zu erklären, dann ist immer dieser schmale Grat zwischen Fachchinesisch, und zu flach, also gar nicht der Materie wirklich gerecht geworden, da so ein schmaler Grat das irgendwie zu finden. Ne? Das stimmt natürlich. Und bei YouTube hast du die Gefahr, dass ja dann, wenn du irgendwas über XY erzählst, über das Auto, dass genau der, der sich für dieses Auto interessiert oder der sich vielleicht schon eingelesen hat, ja auch deinen Beitrag guckt. Das heißt, der hat natürlich ein ganz anderes Vorwissen als einer, der überrascht wird von einem Beitrag bei uns in der Sendung und denkt, ach, das ist aber ja interessant. Also ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Ja.
Aber es ist halt schon auch immer eine schwierige Sache. Ich habe es jetzt gemerkt, ich war jetzt in Las Vegas, ich hatte die wunderbare Chance, die neue G-Klasse zu fahren. Die ist rund erneuert worden, sowohl die Verbrennervariante wie aber auch die Elektrovariante. So, und dann willst du was über das Auto erzählen, über die Motorenkonfiguration, über die Allradaufteilung und so weiter. Du ertappst dich dabei, dass du bei jedem zweiten Satz denkst, das kannst du doch gar nicht erzählen. Versteht ja keiner.
Wir gehen gar nicht zu weit drauf ein, weil das ist ja auch, das läuft ja auch noch in der Sendung. Ne? Aber es gibt ein Ding, was jeder, glaube ich, schon mal gesehen hat von dem Auto jetzt im Netz. Tankturn.
Das ist krass.
Den machen die wirklich.
Ja. Du hast ja zwei Möglichkeiten. Du kannst es machen. Wie jetzt zum Beispiel beim Ford. Wie heißt der nochmal? Jetzt ist mir wirklich gerade entfallen. Ne?
Welche? Explorer, Ranger, Raptor.
Nee.
Was für ein Ford denn?
Man fällt es mir gerade ja, ein. Der Geländewagen.
Explorer.
Explorer.
Oder Bronco.
Du Bronco. Das kann nicht wahr sein, dass mir das nicht einfällt. Es gibt verschiedenste Varianten von Bronco. Das ist jetzt wirklich, aber ist egal. Manchmal ist es halt so. Und der Bronco kann das ja auch, aber der macht es halt mit Bremseingriff. Das heißt,
auf der Stelle. Also auf, ein Tankturn ist ja im Prinzip, genau, ne, vom Panzer kennt man, der kann auf der Stelle drehen.
Genau, der gibt einfach Volldampf so über die Räder und dann wird ein Rad komplett eingebremst. Und dann dreht er sich um dieses eine Rad. Das ist quasi der Pfosten, an dem er sich festhält, und dann dreht er sich drumherum. Das ist natürlich sehr belastend für das ganze System.
Ich wollte gerade sagen, wenn du Gewicht hast und auf der Stelle drehst, also das ist schon eine Tür aufmachen, ohne die Klinke zu betätigen.
Definitiv, deswegen ich habe es nicht auf Asphalt gemacht. Ich habe es nur auf Sand ausprobiert und das ist ganz eindrucksvoll. Und der Mercedes, gerade in der Elektroversion, hat ja jetzt vier Motoren, also vier Raten abplatzierte Elektromotoren. Und dann kannst du das über die Motorensteuerung so machen, dass du selbst auf Asphalt sieht das einfach, das sieht aus, als würdest du so ein Taschentuch auf den Boden werfen, so ganz leicht. Das ist völlig krass.
Das ist schon gewaltig, ne?
Ja.
Also das ist schon, ich bin gespannt, ob sie dann einem vorgeben, wie oft man das machen darf.
Weiß ich nicht.
Oder die Garantie erlischt, wenn du es dreimal gemacht hast in der Lebensdauer vom Auto.
Ich kann aber gleich mal einen kleinen Spoiler raushauen. Ein paar Zahlen darf man ja schon sagen. Das Ding wiegt 3 Tonnen.
3 Tonnen?
Also 3 Tonnen.
Die elektrische Variante?
Die elektrische Variante wiegt 3 Tonnen. Das heißt, da liegen wir, glaube ich, eine halbe Tonne über der Verbrennervariante. Und das ist schon viel. Da wird es auch schon für einige eng, wenn es dann um den Führerschein geht.
Das Führerschein-Thema mit zulässigem Gesamtgewicht, genau, ne, kommt ja dann darauf an, wenn noch die Family im Auto ist und der Hund hinten drin, dann ist schon knapp. Und natürlich, ja, das ist natürlich, ist ein Thema und auch da wieder ein Punkt ganz klar, wo ich sage, ich möchte nie in der Hand vom Reifenentwickler stecken. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, was schon schwierig ist, wenn du dieses Gewicht halt bremsen musst und um die Kurve fahren musst. Aber ich fand's eigentlich ganz spannend, jetzt nochmal um die Testvorbereitung, wo wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man so einen Test noch nie gesehen hat live. Ja, also klar, wir haben ja die Autos, wir haben uns vorher ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Test. So, und wir haben einen Plan.
Und dann kommt hoffentlich.
Man, ja, dann kommt man, also ja, beidseitigen Plan. So, und dann kommt man aber ja dahin. Und trotzdem ist ja eigentlich immer so, dass die Gegebenheiten ja fast immer anders sind, als man die eigentlich jetzt gerade braucht. Sprich, der eine schiebt das Auto der dahin auf Winterreifen. Da musst du erstmal die Reifen umstecken, wenn du eine Messung fahren willst. Hast die Arbeit noch, die du vorher nicht einkalkuliert oder eingeplant hast. Oder halt eben, es hört nicht auf zu regnen. Oder, also das sind ja alles Faktoren, einfach nur, damit man sich das mal vorstellen kann, die ja dann deinen eigentlichen, ja eh schon eng getakteten Plan noch richtig tangieren. Also da ist jedes Mal eigentlich Feuer drin und Spannung. Und ich glaube, das klappt auch nur so gut, weil letztendlich alle Baustellen, ist ja mittlerweile, also ich war ganz erstaunt, dass ich jetzt auch 10 Jahre voll habe, ja, ineinander übergehen wie Zahnräder. Ne? Jeder weiß im Prinzip, was er machen soll und irgendwie funktioniert es dann, dass man dadurch auch, wenn sowas aus dem Ruder läuft, dann immer wieder alles schön einfängt und dann letztendlich geil in den Kasten bringt. Und das macht einfach, das macht stolz.
Ja, man kann das ja vom letzten Test einfach mal erzählen. Also wir sind da eine Ausweichgasse gefahren und es hat geregnet. Es war nass. Und das ist normal, aber im Sommer ist es die Hölle. Wenn es jetzt kurz mal regnet und dann weißt du nicht, ob die Fahrbahn gleich wieder abtrocknet und du kannst ja nicht das eine Auto bei Nässe durch die Ausweichgasse fahren, das andere bei Trockenheit. Aber wir hatten einfach konstante Nässe, also reproduzierbare Bedingungen und das war großartig.
Ja, vor allen Dingen großartig, weil ja dann wieder wirklich der Tester durchkommt. Ja. Wir sind ja neugierig gewesen, was dabei rauskommt. Und es war ja auch, ohne was vorwegzunehmen, aber überraschend.
Ja, es war sehr überraschend, dass mir erst beim dritten Auto so richtig schlecht wurde.
Aber der war so schlecht. Ich hoffe, es kommt in den Beitrag rein, weil das war so ein Zustand, den habe ich so bei dir selten gesehen.
Ich war ganz kurz davor, echt das Mittagessen komplett auf dem Armaturenbrett zu entladen. Das lag aber interessanterweise nicht an dir. Wir wollen jetzt nichts verraten, was das für Autos waren. Das läuft ja alles noch auf Vox Automobil. Sondern das war das zweite Auto, der ist so kantig gefahren. Das war nicht rund. Der ist auch so reingefallen. Weißt du, du hast eingelenkt und er ist so reingefallen. Das hat immer so einen Stoß getan. Das war nicht gut. Ja, das lag nicht an dir.
Das sind
du bist ja groß, er fährt immer großartig.
So, jedes Mal. Geht runter wie Öl. Nein, aber das ist halt, das kann man, glaube ich, auch so einstufen. Ne? Wenn so ein Auto, da kann man ja verschiedene Arten wählen, um das zu beschreiben, aber halt eben dieses Einlenken. Du hast ja irgendwie diesen Versatz vom Lenkrad bis unten am Radband ankommt, ja, und dann halt eben der Moment, bis es bei dir im Kopf wieder ankommt, was das Auto macht. Sprich, rollt das viel, kippt das erstmal gefühlt eine halbe Minute, bevor das auch wirklich um die Ecke fährt, oder knackt es auch einmal direkt rein, ist es ein Sportwagen, lenkt sofort ein mit einem schönen Feedback. Also es gibt so verschiedene Varianten und ja dann dieses Zurückkommen kann ja auch schön kommen. Schön direkt präzise. Oder auch übers Rollen. Irgendwann denkst du, ah, er kippt nur. Und dann packt der, dann kriegt der Grip. Der Reifen muss auch mitspielen. Und du kriegst halt eben so eine komische Abrisskante da rein. Und ich glaube, die hat dir nicht gut getan.
Nee, man kann diese Abrisskante auch kurz nochmal erklären. Also du stimmst deine Fahrwerke ja so ab in vielen Bereichen, dass du gerade, wenn es so um kleine Wellen geht, so kleine Stöße, dass du die so fein wie möglich wegbügelst. Das heißt, auch dein Dämpfer ist dann relativ weich und dann wird er progressiv, der wird dann härter. Und es gibt einfach Fahrwerke, da ist es so, dass der erste Moment, wenn er anfängt, um die Kurve zu fahren, dann fällt er so ein bisschen durch so ein Stück weichen Dämpfer und dann knallt er so auf die progressive Phase drauf. Und das ist ziemlich unangenehm. Wenn du jetzt einen wirklich guten Dämpfer hast, einen adaptiv regelbaren Dämpfer oder vielleicht auch nur einen, wo Druck- und Zugstufe getrennt regelbar ist, dann fühlt sich das alles anders an. Aber in diesem Fall hat man es damit nicht zu tun.
Nee, eben genau. Wenn du dann einfach hier keinen reinrassigen Sportwagen hast oder halt eben so ein Auto, wo du Highspeed, Lowspeed auch noch einstellen kannst, also Anlenkverhalten, ja, dann ist das halt ein Problem. Und mit so einem hochwertigen Fahrwerk oder teuren Fahrwerk, den du in der OEM ja gar nicht in jedes Auto reinballern kannst, weil sonst natürlich auch der Preis wieder beim Endkunden ankommt, hast du diese Punkte nicht. Aber wenn das so geil geregelt ist, dann ist ja das Schöne, du kannst ja die Wellen geradeaus trotzdem wegschlucken. Und sobald du aber schnell anlenkst, steht die Plattform einfach, weil der Dämpfer direkt wieder hart zieht. Und das sind unsere Feinheiten, womit wir uns auseinandersetzen. Ist eigentlich schön, ne?
Aber es ist doch schön, dass es diese Unterschiede gibt. Und ich muss jetzt nur eine Sache erzählen.
Ja, wenn in dem Auto sitzt, was vernünftig dämpft.
Ja, da haben wir ja die Unterschiede gehabt. Da war ja am Schluss einer. Auch das können wir verraten es nicht, wer es war, aber ich glaube, es waren 115 km/h, die du durch die Ausweichgasse durchgeballert bist.
Im Nassen.
Und da gab es Autos, da hast du dir beim Trocknen schon schwer getan, um das zu erreichen. Das war krass.
Ja, vor allem fährst du mit 90, 95 durch und denkst, boah, nee, wie soll das denn hier, also das geht nicht. Und dann macht die Sau das immer
5 km/h
schrittlich schneller. Ne? Das ist schon cool gewesen.
Ja, war super. Wir waren kotzübel.
Mhm. Ich muss zugeben, es ist undankbar. Also Ausweichgasse-Beifahrer, Slalom-Beifahrer und für manche auch der generelle Beifahrer. Also ich bin ja auch ein schlechter Beifahrer und du warst ja leider nicht dabei, aber ich war ja auch in Marokko unterwegs und wir sind ja da ein bisschen durch die Wüste geballert. Mit Martin war auch eine sehr spannende Erfahrung. Du grinst, alle können sich jetzt ausmalen, was ich meine. Ich meine natürlich die Landschaft. Ne?
Ja, die ist Landschaft ja da ist wirklich toll.
Und
konntest du ja auch genießen als Beifahrer. Machst du ja auch gerne.
Als Fahrer habe ich es genießen können. Als Beifahrer sind Dinge passiert, die kann ich so in der Form auch nicht. Aber deswegen, ich bin auch gespannt, was es in den Film schafft oder was nicht. Das wird ja dann ein bisschen länger, die Marokko-Folge. Ja, wir sind wieder hier. Ja, also ich bin gespannt. Das kann auf jeden Fall witzig werden. Fakt ist da, was ich wirklich daraus gezogen habe, wir haben ja einen Mietwagen gehabt, da vor Ort, einen präparierten. Grundsätzlich bei dieser Dakar-Geschichte, was Autos aushalten. Also ich bin ja ein pingeliger Typ. Das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel so ein GT4S, GT3S, also so ein Track-Tool hätte, ja, oder einen coolen M4 irgendwie schön vorbereitet, Semislicks, bum, 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 dann würde ich nicht mehr auf die Strecke fahren, weil ich denke, jetzt kommt's, völlig bescheuert, ja, werde ich auch für abgestraft, aber ist auch in Ordnung. Ich denke, Steinschlag. Früher war mir das egal. Du hast das Auto benutzt wie ein Arbeitsgerät. Heute denke ich dann, Steinschlag ist viel zu schade, ich kann damit jetzt nicht über die Strecke fahren. Völlig bescheuert. Kommt wahrscheinlich dadurch, weil ich ja mit Rennautos fahren darf und mich da quasi auslebe. Und dadurch bin ich bei meinen Straßenautos dann eher andersrum gepolt. Aber aus dieser Warte kommst du dann dahin und dann fahren die alle mit ihren Offroadern durchs Gelände und da passieren da Dinge und es gibt Schläge, wo du sagst, so, Vorderachse liegt daneben, sitzen wir überhaupt noch in der Kabine und so, und das Auto fährt einfach weiter. Ne? Und du denkst dir, wie funktioniert denn das? Also war auf jeden Fall ein spannender Trip, sagen wir mal so.
Ich war ja 2005 zum ersten Mal in Marokko. Du warst ja auch in der Gegend von Erfurt, glaube ich.
Ja, oder? Genau. Da war unser Start und Drehpunkt und so weiter. Ja.
Und damals bin ich von der Redaktion hingeschickt worden. Die haben ja auch nicht viel drüber erzählt. Die haben nur gesagt, du besuchst dort das X-Ray-Team vom Sven Quandt.
Ja.
Hier,
ja,
da
ja,
Quandt, ja. Die BMW.
Okay, die richtige Brenner.
Da genau. Und du musst aber noch was mitnehmen. Und dann stand ich am Frankfurter Flughafen, dann kam ein Servicetechniker von ihm und hat mir einen großen Turbolader in die Hand gedrückt. Dann habe ich gesagt, den nimmst du jetzt mit nach Marokko.
Im Flieger.
Im Flieger.
Der ist gut, der marokkanische Zoll, muss man dazu sagen, der ist auch gut drauf.
Der war etwas irritiert.
Ja.
Der guckte mich an, das ist ja schon ein ziemlich amtliches Gerät, dieser Turbolader, damals für den X3 gewesen. Und ich habe es ihm versucht zu erklären, er hat nichts verstanden, er hat einfach nur, komm, geh weiter.
Aber anders jetzt, bist du den Mini gefahren?
Das war nicht der Mini damals, das war der X3.
Ach, das war
der X3. Ich bin den gefahren, sogar mit dem Original Beifahrer, und zwar dem Beifahrer von Guerlain Chicherie.
Du weißt, ob du den kennst. Du Drecksack, das ist natürlich schon, also so ein Ding dämpft ja wahrscheinlich richtig.
Ja, das ist richtig geil, Nur du musst halt auch wissen, du darfst keine Angst haben. Und ich hatte am Anfang Respekt und Angst und dann darfst du nicht wegziehen. Wenn du eine Kuppe oder so, weißt du, du musst durchziehen.
Und fährst du dich genau auf der Spitze.
Genau, fest, ja. Und das ist etwas, da brauchst du einfach ein bisschen Übung. Wenn du zum ersten Mal in so ein Auto reingesetzt wirst, dann hast du halt sehr, sehr viel Respekt. Du auch manchmal ein bisschen zu viel Respekt, aber es war geil, das war mega gut. Du bist da mit diesem X3 da durchgeballert und hast da hinter dir die Staubwolke gesehen. War einfach, ja, mega Erlebnis, definitiv. Ich will nicht nochmal mit dem großen Turbolader durch den marokkanischen Zoll, das brauche ich jetzt nicht nochmal, aber alles andere nochmal.
Okay, sehr gut. Ja, glaube ich. Das ist mir auch ein bisschen leid, weil so ein Auto ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Aber du Mini habe ich auch irgendwie im Kopf. Bist du die mal auf Schnee gefahren?
Ich bin Mini auf Schnee gefahren.
Aber auch ein Dakar-Mini oder ein Rallye-Mini? Was war das?
Das war auch ein Dakar-Mini und was aber mir vorher nicht erzählt wurde, ist, dass die ganze Geschichte darauf ausgelegt war, ein bisschen eigenartig, dass ich quasi an die Wand gefahren werde. Ja, ich bin nämlich dann als Beifahrer da eingesetzt worden und musste als Beifahrer dem Profi dann erzählen, wie der da langfährt auf Schnee. Und ich habe das mal gar nicht geregelt bekommen. Was weiß ich? Du weißt ja, wie das ist. 2+, 2-, 200 Meter und drum und dran. Und der hat mich angekackt. Der hat mich richtig angekackt. Und ich dachte so, ey, bin ich im falschen Film? Die Wahrheit war, das haben die vorher alles, das war so gescriptet.
Ach so, die haben quasi das, also die haben dich verarscht.
Ja, und ich war völlig fertig. Ich saß da, ich war komplett fertig. Ich dachte, was ist los? Ich will jetzt nach Hause.
Oh Mann, ey, vor allen Dingen, Beifahrer ist ja eh nochmal ein anderes Level runter zu gucken, bei der Geschwindigkeit.
Geht gar nicht.
Das kann, also ich könnte gar nicht
runter. Nein, das funktioniert nicht. Und dann ist genau der Punkt. Du guckst runter, du sagst an, er schreit dich an, du bist zu spät. Und ich so, wow, einen Moment.
Ah ja, das hilft natürlich, ja. Gibt es einen Beitrag noch in der Mediathek? Die muss ich mal, also ich muss mal, der ist ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen älter, ne?
Ja.
Aber da muss ich mal gucken. Der klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, super. Ja. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Also ist jetzt verjährt. Ist definitiv verjährt. Ja, so macht man seine Erfahrung. Man fährt sich aber auch mal selbst schlecht, das weiß ich. Mega Erfahrung, Barcelona, Grand Prix-Strecke, Lamborghini Aventador. Sehr viel Spaß gemacht. Das Kamerateam hat sich aber an irgendeiner langweiligen Stelle aufgestellt. Und du kannst, wenn du die gerade an der Tribüne vorbeiballerst, so, und dann ist ja unten diese wunderbare rechts. Und dann kommt gleich die links und da kannst du halt, wenn du den Aventador vorher ein ganz klein bisschen anstellst, immerhin immer eine Zicke als Allradler, wenn du ein bisschen anstellst, kannst du ihn halt quer rumziehen. Dreimal wunderbar geklappt. Habe ich das Team angerufen, habe gesagt, ihr steht an der falschen Stelle. Kommt mal rüber. Ja? Dann waren aber die Reifen tot. Dann wollten die nicht mehr. Ich habe gekämpft. Und dann war mir noch schlecht. Und dann gibt es diese berühmte Szene, wo ich aus dem Auto raussteige und aus dem Off-Ton kommt, was ist bloß mit Alex los?
Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, ne? Quasi. Ja, ja, sehr gut. Aber ja, mittlerweile, okay, alles klar. Mittlerweile haben sie ja ein bisschen, also jetzt ist ja schon eine offene Kommunikation. Jetzt wird ja gefragt, welche Kurve möchtet ihr fahren, so gefühlt.
Ja, genau.
Da haben sie ein bisschen, okay, dann ist das vielleicht auch ein Grund gewesen, warum man das macht. ich habe ja irgendwann gemerkt, wenn du jetzt ein Ziel oder einen Wunsch hast, wie mit dem LMP1-Auto fahren. Mhm. Mir war irgendwann klar, ich komme nicht in ein LMP1-Auto. Ja, da sind die Karten gelegt, bumm, kommst du nicht rein. Jetzt hatte ich die Chance, als Journalist, als einer der deutschen Journalisten, halt so ein Auto mal zu fahren, den 919. War natürlich ein Traum. Mhm. Und das meine ich. Und sowas gibt es ja auf so einer Wunschliste. Weißt du, wie Supercar Monaco, okay, geil, würde ich nochmal gern machen, aber geil, okay.
Hast du da reingepasst in den, ich passe ja gar nicht rein in den 919.
Sehr gut habe ich da reingepasst, weil der 919 am Ende, die letzte Ausbaustufe, einfach mit dem Monocoque so Aussparungen hatte für Mark Webber, der ist ja auch groß, dass du Armfreiheit hattest und so weiter. Also ich habe in dem Auto wirklich gut gesessen, besser als in jedem LMP2 und LMP3. Okay. Weil da quasi diese Normkisten drin sind und in dem LMP1 das wirklich maßgenau gebaut wurde. Also das war schon geil.
Ja. Ja, aber das ist halt immer der Punkt, du musst dich immer erstmal in auch ein Auto, in ein System hineinfinden, um dann zu wissen, was du tust. Du hast die Hinterachse erwähnt vom Capri.
Wenn ich jetzt von dem Escort rede oder so, da ist halt dieses Car Control, so wie es sein muss. Da musst du das Auto beherrschen, weil du eine manuelle Schaltung hast, schaltest du zu früh von 3 in 2, steht die Hinterachse. Weißt du, gerade wenn du natürlich komische Witterungsbedingungen hast. Und das meine ich, du hast kein ABS, du hast aber auch keine 4000 PS, aber du hast trotzdem eine ehrliche Leistung, die sich entfaltet, dass du einen Powerslide fahren kannst. Und dann hast du eine gute Klangkulisse. Das ist was Schönes. Das ist so wirklich oldschool-mäßig, wo wir, glaube ich, das Ganze zelebrieren können. Also wir haben ja so ein paar Schweinereien besprochen. Die machen wir aber erstmal dingfest. Und dann brauchst du mal eine Capri-Hinterachse kurzzeitig, muss mal umstecken, damit du halt auch vorne ein anderes Aggregat einstecken kannst. Das sind so Faktoren. Die kannst du natürlich spielen, wenn die Basis steht. Aber du merkst, ich sehe schon, du denkst drüber nach.
Ja, ich denke vor allem deshalb drüber nach, weil ich die alten Autos auch fahrdynamisch interessanter finde, weil sie nicht so digital fahren. Sie haben ihren breiten Übergangsbereich. Wenn du die anstellst, wenn du die ziehst, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was du für Reifen drauf hast. Ja, das hat ja auch sehr viel mit modernen Reifen zu tun. Aber sie fahren sich eben nicht digital, sondern sie haben sowas Rundes, sowas Gleichmäßiges. Und du musst dich nicht gleich um Kopf und Kragen fahren, wenn es draußen von außen dann trotzdem richtig geil aussieht.
Und vor allen Dingen solche Autos, sind wir da ehrlich, und alle, die zuhören und alle, die halt eben Autos lieben. Und was das eigentlich schon für ein geiler Stand war damals zu der Zeit, allein an so einem Stoppziehen.
Darum geht es doch im Endeffekt. Immer, ich finde das so spannend, wenn du jetzt auch, als ich in Amerika war, du hast dein Kamerateam, du musst was erklären, du verlierst dich tief in der Technik, du erklärst dann noch den Elektromotor und dann erklärst du noch das und bist mittendrin, dann machst du eine kurze Pause und dann geht 20 Meter von dir entfernt ein V8 an, von dem du weißt, dass er 700 PS hat und dann ist plötzlich Stille.
Ja.
Du hörst einfach nur zu, genießt das. Hustest einmal bei der Staubwolke, die er hinterlässt. Und
ja,
weißt aber,
das ist okay.
Lass doch die ganze Erklärerei, genieß es doch einfach mal, dass es solche Autos noch gibt und sie so geil klingen. Und, das durfte ich leider nicht, wahrscheinlich auch geil fahren.
Ja, du hörst so ein Auto und es ist wie, als wenn dich einer anspricht. Es ist eigentlich Quatsch, dass du dann aufhörst zu sprechen oder irgendwie so und einfach so dahin guckst. Aber irgendwie hört man sich diese Laufkultur an. Ne?
Ja.
Und genauso ist das ja bei den alten Vierzylinder halt eben auch diese Ansauggeräusche und, also diese Sachen.
So ein, die damaligen HF-Integrale, das ist auch schon sehr, sehr geil.
Ist sehr, sehr geil, finde ich auch wirklich sehr, sehr sexy, aber mit dem Allrad natürlich auch nicht die einfachsten Autos zu fahren.
Nee, es ist zum Teil katastrophal zu fahren und du musst auch eigentlich immer einen Mechaniker hinterherfahren haben.
Ich wollte, wenn ich jetzt mit dem 365 nicht gemacht hätte, hatte ich so ein Original-Escort Cosworth an der Hand. Weißt du, die mit diesem komischen Flügel da hinten so, ne? Die Mitte, die hochgeht und dann diese riesen Theke. Auch ein Originalauto von damals. Und da war es ja noch nicht die WRC, vor der WRC war es ja die Gruppe A und dieses Repsol-Auto. Das wäre original auf dem Markt gewesen. Wunderbar. Hab's mir auch angeschaut, alles. Ein super geiles Auto, aber da kommt das Thema, was du sagst. Du brauchst für solche Autos natürlich dann den dauerhaften Mechaniker, um das zu betreiben. Da ist also quasi die Running-Kost auch nochmal teurer. Und damit wollte ich dann die Rally Legends San Marino fahren. Dann kommt noch dazu, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, wenn die Leute das Ding fliegen lassen, dann ist das auch gar nicht so einfach mit diesem Allrad da, diesen traumhaft schönen Slide zu fahren. Also lieber eine Stufe langsamer.
Hat noch viel zu viel Last auf der Vorderachse.
Exakt.
Ja.
Und dann lieber für die Galerie.
Genau. Ich glaube, wir können auch grundsätzlich eins definitiv nochmal sagen, weil das muss ich ehrlich sagen, das geht mir brutal auf die Nüsse, wenn ich immer so diesen Abgesang aufs Auto höre und keiner hat mehr Bock aufs Auto. Ich finde gerade Anfang 2024 habe nicht nur ich, du sowieso, richtig Bock auf Auto und das Gefühl, dass das einfach noch etwas ist, was richtig Spaß macht. Und etwas, was man eben nicht abtun muss von wegen, ja, das braucht in ein paar Jahren keiner mehr, sondern man kann das, den Spaß am Auto ruhig noch weiter zelebrieren. Und zwar richtig.
Boah, das war so schön, da sage ich jetzt gar nichts mehr. Das versaue ich nur noch. Deswegen, also in diesem Sinne war das die erste Folge. Danke, Alex.
Ich danke auch.
Und ja, an der Stelle hier, bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.